Eine kleine Warnung vorweg, es wird mal wieder gesungen in diesem Podcast und nein, das schneiden wir nicht raus. Ich singe und die Freddy singt, weil Freddy ist schon in Fußballstimmung. Nein, und es geht nicht hauptsächlich um Fußball.
Aber es geht auch um Fußball. Es geht auch darum, wie wir Menschen mit Diabetes Fußball gucken. Nicht, dass es da riesig große Unterschiede gibt, aber die ein oder andere alkoholische Überlegung sollte man schon mal anstellen. Und das machen wir natürlich. Wenn es schon um Promille geht, dann wisst ihr, dann sind wir 100% dabei. Also darüber reden wir. Außerdem reden wir in dieser Folge über Diabetes und Technik. Wie da der aktuelle Stand ist und was wir uns vielleicht auch wünschen würden.
Unsere ganzen Interviewpartner, die wir dafür hatten, und es waren in dieser Folge fantastisch viele, die waren super.
Und wir waren wie immer so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und ole, 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 und hoffen, dass Deutschland heute Abend gegen Schottland gewinnt und nicht verliert, sonst sind wir am Montag total inappropriate. Achso, mein Name ist Freddy Schürk, Typ 1 Diabetikerin und schon richtig drin im EM-Fieber.
Ich merke das schon, Freddy ist so drin. Ich heiße Kim Stoppert und bin Typ 2 Diabetikerin, dass ihr euch heute am Montag erzählt, wie sie sich am Freitag, als sie diesen Podcast aufzeichnen, gefühlt hat. Ja.
Ja.
Witzig ist, du bist jetzt noch total hooked, aber wenn er Montag ist, weißt du schon, ob wir gegen Schottland verloren haben oder nicht. Und
das ist ja gerade das, was ich meinte mit inappropriate. Dann fühlt das sich so richtig weird an. Wenn wir jetzt heute voll verlieren und dann hören das Leute am Montag, denken sich, Alter, war die ein Knall? Warum macht die jetzt so einen auf Hype? Dabei haben wir doch 5-0 verloren gegen Schottland. Um Gottes Willen, das passiert natürlich nicht. Aber ich freue mich schon richtig. Wie guckst du denn heute Abend, Kim?
Ja, das ist eine gute Frage. Meine Kinder schlafen momentan beide nicht vor 9 ein. Die eine schläft ja momentan gar nicht ohne Mama ein, das kleinste Baby. Und deshalb ist halt die Frage, wie gucke ich heute Abend? Die kann ich dir aber jetzt nicht beantworten. Die könnte ich dir am Montag dann beantworten.
Naja, aber das Spiel ist also ja erst um 21
richtig.
Uhr, dann sind die Kinder ja
die
eigentlich
die Kleine weg. Macht gerade mit der Kita, die Kleine sei schon, die Große macht gerade einen Ausflug mit der Kita in den Botanischen Garten und wird um 13 Uhr abgeholt. Wenn wir Glück haben, macht sie keinen Mittagsschlaf, dann geht sie bereits zwischen 7 und 8 ins Bett. Dann ist schon mal ein Kind im Bett und wir können in Ruhe gucken. Aber das kannst du halt nicht provozieren, weil eigentlich braucht sie auch noch Mittagsschlaf. Und dann wird es halt davor sehr anstrengend. So. Ja. Außerdem ist es jetzt gerade echt schwierig, weil ich jetzt wieder ein bisschen motivierter bin, abends das snacken zu lassen. Es ist ganz schlecht bei Fußball-EM, ganz schlecht. Ja. Weil ich nämlich gemerkt habe, dass das zu deutlich besseren Nüchternwerten führt, wenn ich abends einfach nur was esse und dann Cut mache und nichts mehr esse. Weil sonst war ich einfach mit 140 auf und ich soll eigentlich bei einer 140 Basalinsulin nehmen. Lass ich das snacken sein. Ich kann tatsächlich so eine kleine Tafel Zartbitterschokolade, die kann ich essen. Also ganz hoch, mit ganz hohem Kakaoanteil. Die kann ich essen.
Ja, das heißt es doch auch. Je höher der Kakaoanteil, desto besser für uns eigentlich.
Genau.
Ja gut, könnte ich natürlich trotzdem nicht essen, ohne dass ich explodiere innerlich. Aber, also ohne Insulin.
Echt? Also es ist 90% Kakao. Das hat das kleine Teelöffelchen hat 3,7 Gramm Kohlenhydrate. Geht trotzdem nicht?
Ja gut, das müsste ich jetzt mal einmal ausprobieren. Aber wollen wir vielleicht auch gar nicht. Und ganz aber ehrlich, also jetzt hat Bitterschokolade beim Fußballspiel zu gucken, ist halt auch so ein bisschen unsexy.
Ja, aber bevor du gar nichts machst, ist auch doof.
Was ist denn mit so Nüsschen, Kim?
Ach, weiß ich nicht. Muss ich mal ausprobieren. Weil guck mal, wenn ich nämlich nichts snacke und nur gut zum Abendbrot esse und auch Kohlenhydrat reduziert zum Abendbrot esse, stehe ich morgens mit einer 111 auf.
Ja, oder mach halt, was ich ja manchmal mache, wenn ich sage, ich will heute Abend nicht snacken, aber ich will trotzdem irgendwie was futtern, dann snacke ich eben nicht Chips oder Schokolade oder so, sondern schneide mir so ein bisschen Salami auf, so ein paar kleine Käse, Häppchen, so, fertig. Oder mach doch hier Käse-Weintraube-Spieß.
Weintraube geht gar nicht. Weintraube geht gar nicht, Freddy. Ja? Das ist also das ist ganz schlimm bei mir.
Nee, geht bei mir ganz gut.
Nee, gar nicht.
Naja, die wichtigste Frage beim EM-Gucken ist ja sowieso, was machen wir mit Sachen Bier?
Ja, gut. Da bin ich gerade raus, nicht. Weil ich trinke kein Alkohol. Aber ja, ich trinke tatsächlich gerne mal alkoholfreies Bier, nur das hat ja natürlich auch sehr viele Kohlenhydrate.
So, das ist auch ich habe nämlich mal ein bisschen geguckt und unsere Freunde von den Diabetikern Niedersachsen, die glaube ich immer noch nicht mitbekommen haben, dass sie unsere Freunde sind, aber ich habe diese Seite ja schon mehrfach empfohlen. Die haben wirklich sehr gute Artikel, so blogmäßig zum Thema Diabetes, also googelt einfach mal Diabetiker Niedersachsen. Die haben ja letztes Jahr schon großen Artikel mal gemacht zum Thema eben die Deutschen und das Bier und der Diabetes. Stimmt. Und da hatten wir schon mal drüber gesprochen gehabt, aber ich habe es jetzt einfach nochmal rausgekramt, weil es gerade einfach so voll in den Vibe passt, zumindest in meinen. Also, die haben aufgeschrieben, die Deutschen lieben Bier. So, das Pro-Kopf-Konsumverhalten liegt bei über 100 Litern Bier pro Jahr. Ich wollte schon sagen pro Tag, aber das ist nur heute.
Aber das ist immer das Bier mit Alkohol, ne? Oder?
Das ist das Bier mit Alkohol. Und für Menschen mit Diabetes, schreiben Sie, ist der Anteil an Kohlenhydraten im Bier natürlich sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, welches Bier sucht man sich dann aus? Sie schreiben auch, alkoholfreies Bier ist nicht so gut, weil das den höchsten Anteil an Malzzucker hat, also zu viel Kohlenhydrate für uns. Sie schreiben, Faustregel ist so ein bisschen, je heller das Bier, desto weniger Kohlenhydrate und desto besser. Also guckt nach den hellen Varianten. Und dann haben sie noch ein bisschen was aufgelistet, das aber so ein bisschen für mich an der Realität vorbeigeht. Also sie schreiben, Frauen mit Diabetes sollten pro Tag nicht mehr als ein Viertel Liter Bier trinken. Ich frage mich gerade, wie viel ist ein Viertel
Liter Bier? Ein kleines Gläschen. Also ein Viertel Liter sind ja 0,25. Und das ist so das, was du so bei so Festen in so einem kleinen Glas kriegst. Also nicht bei so bayerischen Festen, wo du gerade aber so bei so einem Bierwagen im Ruhrgebiet, so ein gezapftes, das ist immer so ein 0,5er. So, 0,5er sage ich 0,25 eigentlich.
Und Männer mit Diabetes sollen eigentlich nicht mehr als einen halben Liter trinken. Das wären dann also zwei von den kleinen Dingern. Mhm. So, wie realistisch
ist das? Oder eine Flasche, ne? Eine Flasche aus dem großen Kasten, das ist auch ein 0,5.
Wie realistisch ist das jetzt heute, Kim? Sag ehrlich.
Also ich glaube, in der Vorrunde geht's noch. Je höher Deutschland klettert und je wärmer es wird und je eher so ein Spiel am Wochenende ist, desto unrealistischer ist das.
Ja, voll. Vielleicht machen wir einfach die Faustregel, man darf sich ein Ding bestellen. Und das kann dann ja das Viertelliter Glas sein oder das kann die Flasche sein. Oder es kann, wie im Megapark, diese Biersäule sein. Wo so 10 Liter sind, weißt du, den Rest trinkst.
Wo man zusammen zapfen soll, in Anführungszeichen.
Ja, genau. Vielleicht einigen wir uns darauf. Also jeder nimmt sich einfach eins, Größe flexibel. Und dann steht hier natürlich auch noch, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, wir haben auch schon eine ganze Folge gemacht zum Thema Diabetes und Alkohol. Wer Bier trinkt, soll kohlenhydratreiche Lebensmittel dazu essen. Also da tatsächlich dann eben ein bisschen snacken und zwar nicht den Wurst.
Wenn ihr eine Insulintherapie macht, ne? Wenn ihr eine Insulintherapie macht, so.
So, damit man eben nicht anschließend nachts durch den Alkohol in Unterzucker gerät.
Ja. Alle Tipps, die Freddy jetzt gerade gegeben hat, sind mit Vorsicht zu genießen, denn wir beide sind keine Gesundheitsexperten. Wir sind keine Ärzte, keine Ernährungswissenschaftler, keine Alkoholexpertinnen, zumindest keine Geprüften.
Also ich sag mal, also, die Biersäule, mega stark.
Wir reden hier über das, was wir recherchiert haben und wir reden hier über unsere persönlichen Erfahrungen. Wenn ihr unbedingt heute mehr als 0,5 Liter Bier trinken wollt, dann redet vielleicht, könnt ihr ja mal beim Arzt ansprechen, was er so empfiehlt und wie er da so rangehen würde.
Genau. Und falls ihr sonst noch Fragen habt, wendet euch an die Diabetiker Niedersachsen.
Oh Gott, wir müssen die echt mal irgendwie verlinken in unserem Instagram-Profil.
Verlinkt haben wir sie schon ein paar Mal, glaube ich. Sogar, also dass wir die ganzen Links von denen gepostet haben. Ich weiß noch nicht, ob sie das mitbekommen.
Aha. Müssen wir mal gucken.
Ey, wenn ihr wüsstet, was ich für ein Fangirl bin.
Was, Fangirl? Von was bist du Fan? Vom Diabetikerbund Niedersachsen.
Ja, die hatten doch damals auch diesen schönen Artikel gemacht zum Thema Diabetes und Lamas und so.
Ach ja,
die
stimmt.
Sind wirklich irgendwie, die sind auch so lebensnah. So,
weißt mit du? Den Lamas. Also so,
mit den Lamas. Jeder von uns mag Lamas. Jeder von uns mag Bier.
Genau.
So, kommen wir mal zu unserem heutigen eigentlichen Thema. Schlucken wir mal gerade die Biergeschichte runter und gucken mal, was gibt's heute.
Wir wollen heute über Diabetes und Technik sprechen. Gott sei Dank leben wir ja nicht mehr 1910, wo gerade noch die Frage ist, wie man eigentlich ans Insulin kommt, beziehungsweise wie man sich das jetzt verabreicht. Wir sind ja schon im Millennium angekommen und wir haben ganz viele tolle Apps und Gesundheitsanwendungen und Sensoren und Pumpen, mit denen wir uns unsere Therapie ein wenig leichter machen können. Im besten Fall.
Und ich finde es aber auch gerade schön, wie optimistisch du bist, dass du dachtest, dass damals schon über das Insulin so krass nachgedacht worden ist. Tatsächlich wird das Insulin erst erfunden. Ich habe gerade nebenbei hier schlau gegoogelt. 1921. Noch viel später.
Okay, noch viel später. Aber es ist ja egal, wir sind doch jetzt hier 21st Century.
Im Hier und Jetzt.
Millennium. Millennium. So.
Kim, wir sollten nicht mehr singen. Das war jetzt letztes Mal mit Sabrina und Amadeus und so weiter eine Ausnahme. Ansonsten müssen wir irgendwann so einen Best of Freddy und Kimmy Hits 2024 oder sowas rausbringen. Mhm. Diabetes und Technik gucken wir heute drauf. Und da haben wir uns in ganz verschiedenen Bereichen mal ein bisschen umgehört. Und uns interessiert natürlich auch wie immer vor allen Dingen eure Meinung. Die Uli hat uns zum Beispiel geschrieben über unseren Insta-Account Typfrage_der Podcast, dass sie in Sachen Diabetes-Technik im Prinzip arbeitet. Sie arbeitet bei Glucora. Diese App gibt's auf Rezept. Und wir haben mal bei Uli nachgefragt, was macht für sie jetzt diese App so besonders und wie lange dauert es eigentlich, so eine Diabetes-App zu machen?
An Glucora haben wir gut über 7 Jahre gearbeitet, wenn wir die Entwicklung der Technologie mit einrechnen. Das Zauberwort dabei ist personalisierte Ernährung. Und sie wird ermittelt, indem Glucora Glukosesensoren einsetzt. Und damit ist CGM über Glucora nun auf Menschen mit Typ-2-Diabetes zu haben. Man trägt einen flachen Sensor am Oberarm, der kontinuierlich die Gewebeglucose misst. Anhand der Werte gibt Glucora Ihnen individuelle Tipps, zum Beispiel, wie man Mahlzeiten anders kombinieren kann oder einige Zutaten austauscht.
Also ihr merkt schon, die Uli ist total on fire für die Glucora-App. Ich meine, sie arbeitet natürlich nun mal auch für und mit der und hat uns eben auch nochmal gesagt, die gibt's auf Rezept. Könnte man also eigentlich mal ausprobieren. Und wir haben da tatsächlich auch einen kleinen Erfahrungsbericht.
Genau, wir haben nämlich tatsächlich das Rezept hier. Schau, ich war ja auf dem Diabetes-Kongress und da stand Glucora auch als Stand. Die haben mir das gezeigt, wie diese App aussieht, wie die KI das berechnet, wie die Kurven bei denen aussehen. Und die haben mir direkt so ein Mäppchen mitgegeben, wo du noch so ein etwas älteres, rosanes Kassenrezept hast, wo schon draufsteht, Glucora, digitale Gesundheitsanwendung mit dem App-Code und so weiter. Da müsste jetzt theoretisch meine Hausärztin nur noch unterschreiben und dann hätte ich das. Und zwar hab ich das jetzt noch nicht gemacht, weil ich stille ja gerade und es ist alles ein bisschen komplizierter. Fuschen wir uns mal nicht selbst ins Handwerk. Wir haben stattdessen aber gesehen, dass die liebe Annika vor ein paar Wochen sich auch diese Glucora-App besorgt hat und mal getestet hat. Und ich habe dann direkt gesagt, Mensch, gut, dass du die schon hast. Wie ist denn das los? Ich weiß, die war beim Hausarzt und der Hausarzt hat ja halt auch tatsächlich das Rezept ausgestellt. Das ist eine sogenannte DIGA, digitale Gesundheitsanwendung. Und die gibt's mittlerweile auf Rezept. Sie schreibt, die erste Woche war rum, als ich sie angeschrieben habe. Die ersten Tage war ständig der Blick in die App, um zu sehen, was die Kurve macht. Mittlerweile hat sie es gut eingeschlichen. Sie ist begeistert von ihrem Sensor. Inwieweit ich die App wirklich empfehlen würde, beziehungsweise die DIGA, weiß ich noch gar nicht. Im Moment ist es eine Art Ernährungstagebuch, beziehungsweise ein Tracking. Abends bekomme ich dann meine Mahlzeiten bewertet aufgrund der Blutzuckerreaktion. Es gibt Rezeptvorschläge, ein paar Erklärungsvideos zum Hintergrundwissen rund um den Diabetes und ein paar Videos zum Thema Bewegung. Schade finde ich, dass sich diese Daten innerhalb der 90 Tage in keinerlei Form verändern. Sprich, es bleibt bei den gleichen Rezepten und 12 Rezeptvorschläge für Mittagessen finde ich etwas wenig, wenn ich davon ausgehe, dass man die App mindestens 90 Tage nutzen soll. Tatsächlich eine andere Dinge, die Annika sich jetzt auch festgestellt hat, das ist ja etwas, was Typ 1er oder Menschen mit Insulintherapie immer wieder bemerken, wenn man misst und bemerkt, die Werte sind heute irgendwie komisch, die sind irgendwie hoch. Freddy, was würdest du denken?
Ach, das hat wieder was mit dem Zyklus zu tun oder mit Stress, also mit anderen Dingen.
Ich habe es in meiner Schwangerschaft ja gemerkt, ungefähr einen halben Tag, bevor es losging, vor so einer Erkältung, dachte ich so, was ist mit meinen Werten los? Und Annika hat das zum ersten Mal halt wirklich gemerkt, oh krass, was so eine Erkältung mit ihren Werten macht, weil sie halt den Sensor getragen hat. Das kannte sie vorher nicht. Und jetzt kannst du bei diesem App her, bei Glucora aber dann Bescheid sagen und sagen, Leute, bringt mir jetzt gerade nichts eure KI, weil ich habe halt falsche Werte, weil ich halt gerade eine Erkältung habe. Und hat sie angeschrieben und hat gesagt, hier, Leute, ich weiß jetzt hier gerade gar nicht, was los ist, weil ich bin halt erkältet und sie hat tatsächlich einen zweiten Sensor bekommen. Also, wenn ihr diese App nutzt, es gibt Folgesensoren und es gibt Ersatzsensoren, wenn ihr krank seid, damit diese KI, die in dieser App hinterlegt ist, auch richtig arbeiten kann. Wenn ihr jetzt wissen wollt, was für Apps noch gehen in Sachen digitale Gesundheitsanwendung, DIGA, dann könnt ihr das nachschauen. Wir haben es schon mal gesagt. Die Adresse ist diga.bfarm.de. Bfarm steht für Bundesministerium für, lass mich nicht lügen, für Arzneimittel und Medizinprodukte, also Bfarm. arm. Ach so, und was ich noch vergessen habe, Blukura sucht momentan tatsächlich auch Studienteilnehmer. Ich kann nicht teilnehmen, weil ich stille, das ist ein Ausschlusskriterium. Insulintherapie wäre, glaube ich, auch ein Ausschlusskriterium. Wenn ihr mit einer anderen Digas-App schon Sachen macht, ist auch ein Ausschlusskriterium. Aber ihr könnt da mitmachen, einfach mal auf glucura.de schauen, ob ihr dafür geeignet seid. Und genau, es gibt auch eine Aufwandsentschädigung. Ne?
So, kommen wir jetzt mal von den Apps einmal zur Hardware. Kann man das Hardware nennen? Naja, also die ganzen, ich sag mal, plastikbehafteten Diabetes-Accessoires, die wir so mit uns rumschleppen. Bei den einen ist es die Pumpe, bei den anderen ist es der Pen, bei den nächsten ist es eben der Sensor. Auch da gucken wir jetzt mal so ein bisschen auf aktuelle Entwicklung und darauf, was wir überhaupt gerne mögen und brauchen und wollen. Timo Orus zum Beispiel, Hockey-Weltmeister, habt ihr hier bei uns neulich erst in der Folge zu Gast gehört. Der zum Beispiel ist Dexcom-Warrior, hat er uns erzählt. Also er trägt den Dexcom-Sensor und spricht da auch immer ganz offen öffentlich drüber und ist da auch eigentlich sehr zufrieden mit. Für die Insulinzufuhr wiederum nutzt er allerdings keine Pumpe oder so, sondern ein Pen. Da haben wir ihn mal gefragt, was wäre denn mit einer Pumpe?
Ja gut, also da bin ich ehrlich, damit fremde ich gerade noch extrem. Also ich genieße diese Freiheit, dass ich nur den Sensor, der ja Gott sei Dank auch immer kleiner wird, am Körper habe. Jetzt noch was am Körper die ganze Zeit zu haben, boah, bin ich jetzt nicht sonderlich scharf drauf. Ich sehe aber auch die Vorteile, die die ganzen Closed-Loop-Systeme mittlerweile bringen, gerade auch in der Nacht und so, da nochmal eine Verbesserung vielleicht auch zu erzielen bei der Einstellung. Also ich werde es zumindest ausprobieren, aber ich kann jetzt gerade nicht garantieren, dass ich dann auch wirklich die Umstellung wage. Was mich vor allem extrem stört, das kriege ich ja dann immer nur so aus zweiter Hand mit, ist aber die häufig fehlende Kompatibilität der unterschiedlichen Geräte. Also wenn ich jetzt überlege, okay, ich möchte jetzt hier eine Patchpumpe ran, dann heißt es aber, ja gut, die ist aber gar nicht mit dem Dexcom G7 kompatibel, den du trägst, dann müsstest du wieder auf den G6 zurück. Da fasse ich mir schon an den Kopf und denke so, Leute, das ist doch euer Ernst. Was ist das denn für ein Schmuh? Mach ich nicht. So, dann seht zu, dass ihr die Pumpe halt auf Vordermann bringt. Jetzt neu. Aber ja, das sind natürlich so die First World Problems, die wir dann hier haben, aber ist trotzdem etwas, was mich dann vielleicht in einem oder anderen Punkt ein bisschen abschreckt noch, ja.
Also da merkt man schon ein bisschen raus, Timo ist noch nicht ganz zufrieden mit dem technologischen Zwischenstand, den wir so haben in Sachen Diabetes. Und ich schließe mich ihm da an. Ich fände das auch eigentlich perfekt, wenn wir eben Sachen hätten, die alle schon auch wirklich miteinander kompatibel sind. Und je weniger Gadgets, finde ich persönlich immer, desto besser eigentlich.
Kann man auch nichts vergessen, ne? Muss auch nicht alles immer mitschleppen.
Das ist es ja auch. Oh Gott, ich vergesse dann ja auch die Hälfte.
Ich meine, das ist natürlich der Vorteil erstmal für die Pumpe. Du musst da nicht dran denken, dass du da 20.000 Sachen mitnimmst, sondern die wechselst du einmal, dann ist es gut. Aber wenn du jetzt auf Reisen bist.
Die wechselst du einmal. Wir haben genug Storys hier schon gehört von Leuten, die dann gesagt haben, dann ist der Schlauch abgeklemmt, da braucht ein Sinn Ersatz oder sonst was.
Ja, aber das hast du ja, wenn du jetzt nicht viel reist, hast du das ja. Wenn du jetzt reist und viel unterwegs bist, schleppst du natürlich auch für eine Pumpe relativ viel Ersatzzeug mit.
Wir haben uns mal getroffen mit Dorothee Stamm, also virtuell getroffen. Sie ist Geschäftsführerin von Medtronic, die machen Medizintechnik. Die machen eben zum Beispiel Sensoren und Pumpen. Und da haben wir mal mit ihr drüber geredet, was sie gerade eigentlich so entwickeln und inwiefern sie eben dafür sorgen können, dass das, was sie entwickeln, wirklich auch mit dem, was wir brauchen, übereinstimmt.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Erklär uns doch gerne nochmal deinen Job, Dorothee. Bei LinkedIn steht Government Affairs Director Germany, Austria and Switzerland, Managing Director Medtronic Germany. Was heißt genau. Das auf Deutsch?
Es ist gar nicht so kompliziert. Ich sage immer so schön, ich habe einen Doppelhut auf. Also ich bin zum einen seit mittlerweile knapp 7 Jahren bei Medtronic für den Bereich Government Affairs zuständig. Das heißt, ich kümmere mich vorrangig um alles Politische. Ich monitore die Gesetzgebungsprozesse in Berlin, schaue, inwieweit sie Auswirkungen auf die Branche, auf Medtronic, auf die Patientenversorgung und auch den Marktzugang unserer Produkte und Therapien haben. Bin für die Kommunikation mit der Politik, mit der Bundesregierung und mit den Abgeordneten im Parlament zuständig und kümmere mich auch um den Dialog mit Verbänden und eben auch mit Patientenorganisationen wie beispielsweise der Deutschen Diabeteshilfe.
Wie ist es denn bei euren Diabetesprodukten? Wie wisst ihr da und woher wisst ihr, was eben wir Menschen mit Diabetes brauchen, wo unsere Bedürfnisse sind und wo eben noch Forschungsnachholbedarf ist?
Wir versuchen von Beginn an auch AnwenderInnen, Menschen mit Diabetes einzubinden in bereits die Ideen- und Konzeptionsphase. Das muss man sich so vorstellen, dass jeder Entwicklung eines Produktes eine sehr lange Phase vorausgeht, die man in der Regel in unterschiedliche, in 5 Schritte unterteilen kann. Und die erste Phase ist die Phase der Idee und der Konzeption, in der wirklich das Medizinprodukt ja entwickelt wird, gedanklich entwickelt und dann konzipiert wird. Und das findet natürlich intern statt. Wir haben interne Forschung und Entwicklungsteams, die sich aus WissenschaftlerInnen, die sich aus Ingenieurinnen und medizinischen Fachkräften zusammensetzen, die dann ja forschen, die Prototypen entwickeln und Tests machen. Aber genauso wichtig ist auch hier das Feedback direkt von Beginn an von AnwenderInnen und auch von ÄrztInnen. Und wir haben dafür ja eigene sogenannte Patient Advisory Networks geschaffen, um hier wirklich ganz speziell die Erfahrungen mit unseren Produkten einfließen zu lassen und auch die Bedürfnisse der AnwenderInnen
Was heißt das genau,
zu
Patient
verstehen.
Advisory Dings?
Patient Advisory Networks, das heißt, das ist Zusammenschlüsse von PatientInnen oder von Menschen mit Diabetes gibt. Also wir als Medtronic richten Netzwerke von Menschen mit Diabetes ein und fragen diese Menschen dann um ihren Rat. Das sind ganz ausgewählte Menschen mit Diabetes, die beispielsweise auch aus unterschiedlichen Ländern kommen können. Und wir informieren dann über Produktideen und fragen sie um Informationen, bitten sie um Informationen, bitten sie um Rückmeldung und bitten sie um Ideen. Das heißt, es ist von Anfang an ein sehr enger Austausch zwischen uns und Menschen mit Diabetes gegeben bei neuen Produktentwicklungen. Es gibt aber auch immer bei uns die Möglichkeit, über ein eigenes Portal Innovationsideen einzubringen. Das heißt, jeder Nutzer, jede Nutzerin kann ihre Ideen für eine Weiterentwicklung des Produktes auch an uns herantragen.
Die Frage ist ja vor allen Dingen auch, würde man da denn jetzt, Dorothee, einen Tipp oder sowas bekommen, wenn man so eine richtig gute Idee hat? Wenn ich dir jetzt was pitche, also, und vielleicht erfinde ich irgendwas dadurch aus Versehen, also nicht, dass ich es wirklich erfinde, ich habe ja nur erstmal die Ursprungsidee.
Dann stellen wir dich ein.
Ihr seid ja mit Medtronic tatsächlich in über 160 Ländern präsent, habe ich gesehen.
Genau.
Was sind denn da eure Erfahrungen auf dem internationalen Markt? Wir haben ja schon immer wieder auch über internationale Diabetesstrategien und sowas gesprochen und haben da auch gelernt, in Ländern ist da der Standard teilweise auch ganz unterschiedlich. Wir beschweren uns hier manchmal schon, weil nicht jeder Typ 2 einen Sensor bekommt und dann aber bist du wiederum in den USA, wo noch nicht mal jeder Mensch mit Diabetes irgendwie sich sein Insulin leisten kann. Was macht ihr für Erfahrungen? Was sind so Positivbeispiele vielleicht bei den Ländern, wo ihr aktiv seid? Und was sind Negativbeispiele, wo noch echt viel Nachholbedarf ist?
Also das sind natürlich auch genau die Erfahrungen, die wir machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir in Deutschland zufrieden sein können mit der Versorgung von Menschen mit Diabetes. Nein, auch hier gibt es noch Optimierungsbedarf. Auch hier ist es noch möglich, dass Innovationen auch schneller in die Versorgung zum Patienten, zur Patientin kommen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber natürlich gibt es auch Länder, in denen es überhaupt keinerlei Versorgung gibt, beziehungsweise in denen Menschen noch nicht mal wissen, dass sie Diabetes haben. Und entsprechend unterstützen wir mit unterschiedlichen Programmen. Wir arbeiten in diesen Ländern, in Entwicklungs- und Schwellenländern mit Regierungen, mit NGOs, mit Nichtregierungsorganisationen und auch mit internationalen Organisationen zusammen, um Programme einzuführen. Das können wie beispielsweise in Kenia Programme sein, die unterstützen, Screening-Programme einzuführen, also sprich Screening-Programme für Diabetes, dass die Menschen überhaupt erst mal wissen, dass sie Diabetes haben. Es gibt hier ein Projekt gemeinsam mit der World Diabetes Foundation. Genauso ist es aber auch wichtig, dass Gesundheitspersonal geschult wird, dass das Personal geschult wird, wie man Insulinpumpen, wie man CGM-Systeme und auch andere Technologien anwendet. Und wichtig ist auch, zu unterstützen, dass Menschen mit Diabetes Insulin bekommen, dass sie Teststreifen zur Verfügung gestellt bekommen. Auch das gibt es in vielen Ländern überhaupt nicht. Das heißt, der Zugang ist ganz, ganz unterschiedlich. Und da wir in 160 Ländern tätig sind und über das Wissen verfügen, können wir dann natürlich auch entsprechend in diesen Ländern unterstützen bei unterschiedlichen Projekten und Initiativen.
Hier in Deutschland macht er jedes Jahr die Blue Balloon Challenge. Viele von uns haben das bestimmt schon mal gesehen. Es gibt Posts bei Insta oder auch bei TikTok. Da versuchen Leute, so einen Ballon zu balancieren. Was genau steckt hinter dieser Blue Balloon Challenge?
Die Blue Balloon Challenge ist eine Aufklärungs- und Spendenkampagne und hat das Ziel, Bewusstsein dafür zu schärfen, wie es ist, mit Diabetes zu leben. Sprich, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, an jedem Tag. Und mit dieser Challenge möchten wir das Unsichtbare sichtbar machen und Menschen dazu aufrufen, einen blauen Ballon zu balancieren, in der Luft zu halten, und zwar bei einer alltäglichen Aktivität. Das kann Sport sein, die Arbeit, das kann das Wäschewaschen sein oder beim Fernseh gucken, um eben zu erleben, wie es ist, den Ballon zu balancieren, genauso wie es Menschen mit Diabetes rund um die Uhr machen müssen. Das kann mal einfacher sein, das kann mal schwieriger sein, wenn beispielsweise Wind herrscht. Und ja, das wollen wir deutlich machen, und jeder soll dann oder kann dann ein Video von sich drehen und das in sozialen Netzwerken teilen und für jedes Video mit der Verlinkung Blue Balloon Challenge spenden wir als Medtronic 5 € an Life for a Child. Das ist eine internationale Organisation, die sich um die Versorgung von Menschen mit Diabetes in Schwellenländern kümmert.
Ich erinnere mich, Kimi, du hast da doch mitgemacht bei der Blue Balloon Man Challenge.
Genau, ich habe es mal probiert. Man soll ja den Ballon hochhalten, während man alltägliche Dinge tut. Genauso wie ein Typ-1-Diabetiker bzw. jemand mit Insulintherapie das alles managen muss, während er in seinem Alltag agiert. Und das ist echt schwierig. Also ich habe, glaube ich, Gemüse geschnitten und versucht dabei, einen Ballon zu balancieren. Das hat nicht so gut geklappt. Wirklich nicht so gut geklappt.
Gibt es das Video noch? Kannst du uns das nochmal posten in
Ich
unseren Insta-Kanal?
glaube, ja, ich glaube, das ist da noch drin. Das schauen wir uns mal an und dann gucken wir mal, ob ich das nochmal poste. Willst du noch einen App-Vorschlag haben?
Ja, bitte.
Also, okay, diese App heißt Mepix. Auch die ist eine DIGA. Guck mal, sie werben damit, dass sie sowas wie der Merkzettel am Kühlschrank sind. Guck mal, so sieht es aus. Da sind so kleine bunte Kacheln drin und man kann dann immer abstreichen, was man heute schon erledigt hat. Also ich habe mich heute schon bewegt gemäß meiner Therapie. Ich habe heute schon mein Metformin genommen gemäß meiner Therapie. Dann hast du wie bei so Sport-Apps oben so Ziele. Also ich möchte heute so und so viel Kilometer laufen oder so viele Schritte. Und man kann halt sich so für jeden Tag auch Ziele setzen und sich auch Videos angucken, die einem zum Beispiel so Sachen vorschlagen, wie man sich bewegen kann, wie oft man sich bewegen kann. Man kann
Ist das nur
auch,
für Typ 2er eigentlich, die App?
ich glaube, es ist auf jeden Fall so, ja, es ist für Typ 2, ja. Also es kann natürlich sein, dass du
Okay.
sie trotzdem runterladen kannst. Da musst du es wahrscheinlich selbst zahlen, würde ich jetzt
Ich
sagen.
wollte gerade sagen, ich denke schon, dass der App Store da nicht unterscheidet. Und dann sagt, nee, Freddy, sorry. Also ich als Apple sage in diesem Moment, du darfst das nicht runterladen, weil du bist ja
Schon,
Typ
aber ob du dann
1-Diabetikerin.
wirklich reinkommst oder ob es da nicht viel zu teuer ist, weil zum Beispiel so eine Glucura-App, die kostet halt schon ziemlich viel Geld, ne? Also ich glaube, es waren irgendwie 500 € oder so für 3 Monate, wenn du es nicht machst.
Boah, das weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir jetzt gerade überprüfen, bevor wir das hier einfach so in die Welt setzen.
Warte mal eben. Also ich meine, ja, doch, guck hier. Preis brutto.
Steht drauf. 500 €. Okay.
Also das ist, dann gibt es noch Entspannungsübungen. Man kann mit einem Menschen chatten, wenn man da irgendwie Probleme hat. Man kann ein Tagebuch führen und man kann da auch ein bisschen über seine Energiebilanz lernen. Es gibt Filme, es gibt Quizfragen zwischendurch. Das ist die Mepix-App. So,
Mepix-App.
Mepix-App. Und ähnlich dazu gibt es auch noch eine App, die auch mit einer KI funktioniert. Die heißt Vitadeo. Auch die habe ich auf dem Diabetes-Kongress mir einmal anschauen können. Die sieht ein bisschen moderner aus als die Mepix-App, muss ich sagen. Ne? Also man kann sich auch kleine Lektionen angucken, man kann seine Stimmung tracken, man kann gesunde Rezepte aufrufen, man hat so ein bisschen, ja, so eine kleine Fortbildung ist mit bei. Diabetes, Ernährung, Bewegung, Entspannung, Lektion gibt es. Es gibt auch was über Schlafhygiene. Da haben wir ja schon öfter mal drüber geredet, dass das teilweise ja gar nicht beachtet wird bei einer Typ-2-Therapie, dass einfach nur gesagt wird, oh ja, Schlafhygiene gehört auch irgendwie dazu. Aber diese App macht es. Was man mit dieser App auch machen kann, und da können wir ja drüber reden, spekulieren, wie sinnvoll das ist, du kannst dein Essen fotografieren und die App gibt dir dann Feedback, also die KI.
Die sagt zum Beispiel, oh, das ist aber schön viel Gemüse, haben sie gut gemacht. Oder die sagt sowas wie, das ist schön, dass sie Obst essen, da liegt aber eine Banane drauf. Eine Banane hat im Vergleich zu anderen Obst auch recht viel Zucker. So, jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr dafür eine KI braucht. Wenn ihr irgendwas klein geschnitten habt, ich habe dann gefragt, was ist denn, wenn ich eine Suppe oder ein Curry esse? Und dann sagt ihr dir dann am Stand, ja gut, okay, das kann die App jetzt nicht genau sehen, ob da jetzt genug Karotten oder genug Spinat drin ist. Und dann, ja, okay, weiß ich nicht, ob ich die dafür brauche. Aber
es ist geil, dass sich so viel tut auf dem Markt. Ich finde es ja super. Ne?
Und dass man das einfach bezahlt bekommt, ist ja auch geil.
Also selbst wenn wir jetzt das ein oder andere haben, wo wir sagen, brauchen wir jetzt gar nicht oder warten wir noch 3 Entwicklungsstufen ab oder so, aber dass die so krass am Forschen sind in allen Bereichen für uns, finde ich gut.
Und du hast halt in dieser VitaDio-App hast du persönliche Ansprechpersonen. Das heißt, du kannst zwischendurch tatsächlich mit jemandem per Videochat reden und es gibt auch ein Forum und kannst dich mit anderen in dieser App austauschen. Also, die anderen Apps, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, waren VitaDio und Mepix.
Und um zu verstehen, wo kommt eigentlich diese ganze neue Diabetes-Technologie her? Wer steckt dahinter? Wie bringen die Sachen an den Start? Haben wir auch mal mit Svea Krutisch gesprochen vom Diabetes-Center Bern. Sie ist selbst Diabetikerin, arbeitet aber eben auch im Bereich Diabetes und hat uns mal erklärt, was da genau passiert eben am Diabetes-Center Bern.
Das ist ein quasi translationales Center in Bern in der Schweiz, aber wir agieren global. Und es geht eben darum, vor allem Forschung zu Diabetestechnologien zu machen. Also das wird viel in Verbindung mit der Universität Bern und dem Universitätskrankenhaus dort gemacht. Und dann eben aber auch die Forschung in Innovationen und Produkte umzuführen. Und da fokussiert sich das Diabetes Center Bern, kurz auch DCB, sehr auf eben Diabetestechnologien, seien es eben wirklich Medizinprodukte wie Insulinpumpen, Sensoren, Technologien, Hybrid Closed Loop AID-Systeme oder eben auch Apps, die im Alltag sehr unterstützen können. Und eine große Sache, die wir da haben, ist die Innovation Challenge. Da kann sich eigentlich jeder mit jeglicher Idee, die irgendwie mit Diabetestechnologie zu tun hat, bewerben. Und daraus werden dann Top 20 Ideen ausgewählt und kommen in ein Coaching- und Mentoring-Programm, wo es eben darum geht, sowohl von Seiten von Regulatorien, aber auch eben Perspektiven von Menschen mit gelebter Erfahrung, da die Ideen so zu coachen, dass eben da auch wirklich gute Produkte draus entstehen. Uns ist die gelebte Erfahrung in alles einzubeziehen auch sehr, sehr wichtig, weil wenn man kann noch so viele Lösungen bauen, wenn man nicht wirklich mit den Menschen spricht, die sie dann auch verwenden sollten, dann passiert sehr, sehr schnell, dass man Lösungen entwickelt für Probleme, die es eigentlich gar nicht gibt. Und genau das wollen wir quasi vermeiden und dazu beitragen, dass eben das Leben mit Diabetes hoffentlich Stück für Stück einfacher gemacht wird, dadurch, dass wir eben Technologien entwickeln dafür.
So, und da sind wir wieder beim Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Es ist doch geil, dass sich so viel tut auf dem Markt, egal ob wir die ein oder andere Idee irgendwie für uns jetzt übernehmen oder auch nicht, aber dass da so viele irgendwie gerade das Auge drauf haben, um uns Menschen mit Diabetes das Leben leichter zu machen, ist doch toll.
Ja, vor allen Dingen, weil ich vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr mal bei dieser Diga geguckt habe, na, was für eine Anwendung kann ich mir beim Arzt verschreiben lassen, dachte so, okay, macht jetzt für mich nicht so Sinn. Und dann war ich auf dem Diabeteskongress und dachte, krass, so viele neue Apps gibt's schon, die irgendwie Sinn machen. Und ich freue mich sehr darauf, sie auszuprobieren. Wie gesagt, momentan geht's halt schwer. Ihr könnt ja, wenn ihr eine dieser Apps schon probiert habt, auch uns gerne Feedback schicken an Typfrage der Podcast und uns eine Nachricht schreiben. Genau.
Lasst euch aber, wie gesagt, auch nicht unter Druck setzen. Jeder macht sein Diabetes-Ding so, wie er oder sie gerne möchte. Um Kim Stoppert zu zitieren, eine weise Frau, die einen sehr erfolgreichen Diabetes-Podcast hat, die vor circa 20 Minuten gesagt hat, fuschen wir uns mal nicht gleich ins eigene Handwerk.
Das habe ich gesagt.
Das hast du gesagt, fand ich sehr gut, habe ich mir hier notiert. Das heißt, wenn ihr eh schon super gut eingestellt seid mit eurem Diabetes, dann never change a running system, könnte man auch sagen. Ach so. Dann lasst euch jetzt nicht beirren von eurem Weg und denkt, oh, jetzt muss ich gleich 100.000 Sachen ausprobieren. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich, ne, aber fuscht euch nicht gleich ins eigene Handwerk. Kim, das ist mal wieder ein guter T-Shirt-Spruch.
Stimmt.
So, in der nächsten Folge werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen über eure Diabetes- und Technik-Erfahrungen sprechen, in der Hoffnung, dass ihr uns jetzt jetzt die ein oder andere Erfahrung einfach schickt per Textnachricht oder gerne auch immer als Sprachnachricht über Typfrage-der-Podcast bei Instagram. Und wir hören nächste Woche vor allen Dingen auch mehr von der Diabetikerin und Mitarbeiterin vom Diabetes-Center Bern, Svea Krutisch, die auch bei Blickwinkeldiabetes sehr, sehr aktiv ist, was genau dahinter steckt und wie auch da ihr euch vielleicht einbringen könnt oder wie euch das helfen kann. Darüber sprechen wir mit ihr. Das hört ihr nächste Woche.
Und in der Zwischenzeit eine schöne EM, eine schöne EM-Startwoche.
Denkt dran, wir müssen heute Abend, ihr musstet am Freitag gewinnen. Wir mussten am Freitag gewinnen. Es ist mit dieser Zeit geschehen.
Freuen wir uns doch alle zusammen einfach auf den Mittwoch.
Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Warte mal, gegen wen spielen wir denn nochmal am Mittwoch?
Weiß ich nicht, aber wir spielen auf jeden Fall am Mittwoch.
Die Biersäulen sind schon bereit. Also, habt eine gute EM und bis bald.
Ciao.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.